Genau, jetzt läuft's. Da möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend. Jetzt nach ein bisschen Pause. Vor 2 Wochen war ja das Dschungelcamp, deshalb fiel dann der Bibel- und Gebetsabend aus. Aber jetzt nach 4 Wochen vom letzten Mal machen wir heute wieder ein. Und ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam weiter in die Apostelgeschichte zu blicken und zu schauen, was Gottes Wort uns auch heute zu sagen hat. Und möchte diesen Abend wieder unter den Segen Gottes stellen. Lade euch ein, dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Ihr müsst nicht aufstehen. Ich bete dann noch. Lieber Vater, und so danken wir dir auch heute Abend wieder für dieses riesengroße Privileg, dass wir wirklich dankbar aus deiner Hand nehmen dürfen, dass wir genießen dürfen. Herr, es ist schön, wenn wir als Geschwister vereint durch den Glauben an dich unter dein Wort kommen dürfen. Herr, das ist ein riesengroßer Segen und dafür danken wir dir für dieses Geschenk. Und wir wollen dich auch heute wieder einladen, uns anzuleiten in der Auslegung deines Wortes. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren öffnest, dass du uns Konzentration schenkst und wir das aufnehmen können, was du uns heute mitteilen möchtest. Und Herr, bitte bewahre uns davor, beim Hören stehen zu bleiben, diesen Abend einfach nur zu konsumieren und das alles andere dann irgendwie brach liegen zu lassen, sondern hilf uns vom Hörer zum Täter zu werden. Und so bitten wir dich, dass du das in uns bewirkst. An dieser Stelle möchten wir aber auch an die denken und dir diejenigen bringen, die heute gerne hier wären, die aber verhindert sind. Du kennst die Gründe und wir wollen sie dir bringen und dich bitten, dass du auch sie stärkst in ihrem Glauben. Auch diejenigen, die vielleicht gerade eine Dürrezeit durchmachen, eine Wüstenzeit durchmachen in ihrem Glauben, auch für sie beten wir, Herr, wirke du an ihren Herzen und richte du sie wieder auf. Und so danken wir dir für deine Gegenwart hier unter uns. Amen. Wir machen weiter mit der Apostelgeschichte und wir sind jetzt in Kapitel 20, ab Vers 21. Dort werden wir weitermachen. Da wir aber eine längere Pause hatten, möchte ich gerne wieder einen Rückblick machen, auch später nochmal etwas intensiver, sodass wir alle wieder auf den gleichen Stand kommen und dem Ganzen auch gut folgen können und auch den Zusammenhang des Textes auch nachvollziehen können. Das ist mir immer sehr wichtig. Und wie jedes Mal mache ich das mit der Karte, denn wir sind in den Missionsreisen und da eignet sich die Karte einfach hervorragend, um nochmal den Weg zu skizzieren, den wir mit Paulus und seinem Team gegangen sind. Und wir sind jetzt mittlerweile in der 3. Missionsreise und sind auch so ziemlich am Ende der Missionsreise. Also noch ein paar Abende und dann sind wir mit den Missionsreisen durch. Und die Missionsreise begann hier, wie auch die erste und die zweite hier in Antiochia in Syrien. Da ist eine Gemeinde entstanden. Das war die aussendende Gemeinde von Paulus und seinen Mitarbeitern. Und dann sind sie diesmal auf dem Landweg dann durch die Ortschaften gezogen. Und Gottes Wort sagt, dass sie dann hier in den Ortschaften waren, wo sie auch schon vorher gewesen sind. Also in Derbe, in Lystra, in Ikonium, in Antiochia, in Pisidien und so weiter. Weil hier waren sie auch schon während der ersten Missionsreise, hier waren sie während der zweiten Missionsreise. Dort haben sie das Evangelium verkündet, Menschen sind zum Glauben gekommen, Gemeinden haben sich gebildet. Und so haben sie diese Geschwister besucht und haben sie ermutigt. Ein Kennzeichen der 3. Missionsreise ist aber diese Stadt hier, Ephesus. Denn hier in Ephesus war Paulus so lange wie in keiner anderen Stadt. Paulus war im Normalfall immer relativ kurz an den Orten und hat das Evangelium verkündet, war da vielleicht ein paar Monate, ist weitergezogen. Und es gab 2 Ausnahmen. Die erste Ausnahme hatten wir in der zweiten Missionsreise, nämlich in Korinth. Dort war Paulus, wer weiß wie lange, wisst ihr das noch? Nee, noch länger. 1,5 Jahre, genau. 1,5 Jahre, 18 Monate, so sagt uns Gottes Wort, war er hier in Korinth. Also das war wirklich eine Ausnahme für Paulus. Und in Ephesus war er sogar ganze 3 Jahre. Wir werden das gleich noch lesen. Und das war die absolute Ausnahme. So lange war Paulus nie an einem Ort. Aber dort in Ephesus, da war er 3 Jahre und hat dort gelehrt, hat dort die Menschen unterwiesen und ist dann weitergezogen, hier auf dem Landweg und dann über auf dem Schiffsweg, dann Richtung Philippi, wo er überall war während der zweiten Missionsreise, in Thessalonik, in Beröa und so weiter und so fort, bis hin nach Korinth. Und eigentlich hatte er dann vor, hier von Griechenland auf dem Schiffsweg direkt nach Jerusalem zu reisen. So sagt es uns Gottes Wort. Aber er hat mitbekommen, dass die Juden einen Anschlag auf ihn verüben wollten und er merkte, das ist zu gefährlich. Und dementsprechend ist er dann doch nicht auf dem Schiffsweg hier lang gereist, sondern hat dann wieder den Landweg genutzt mit seinem Mitarbeiterteam. Also da waren schon einige mehr dann. Und auf dem Landweg sind sie dann hier wieder zurückgereist bis nach Troas. Da gab es dann diese kuriose Geschichte mit Eutychus, der aus dem Fenster gefallen ist und gestorben ist. Und Paulus hat ihn dann in der Vollmacht eines Apostels zum Leben wieder erweckt und so. Und dann haben wir auch gesehen, wie Paulus hier den Landweg genutzt hat und die Mitarbeiter den Schiffsweg. Und wir haben dann festgehalten, dass Paulus auch eine Phase brauchte, um zur Stille zu kommen, zur Ruhe zu kommen, mit Gott viele Dinge auch zu reflektieren und zu bewegen und zu besprechen. Und dann haben wir uns auch diese Etappen alle schon angeguckt und sind jetzt hier gelandet. Das ist unser Platz, unser Ort. Und das ist Milet, also die Hafenstadt Milet. Und Ephesus, also hier, Ephesus und Milet, das sind circa 60 Kilometer voneinander entfernt. Und Paulus, der hatte es sehr eilig. Eigentlich würde sich das gut ereignen, dass er sagt, okay, ich reise nochmal nach Ephesus. 60 Kilometer ist gut zu schaffen. Aber wir lesen in, ich muss mal kurz gucken, Vers 16 in Apostelgeschichte 20. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Also Paulus hatte es brandeilig. Er wollte unbedingt nach Jerusalem, noch bevor das Pfingstfest, das jüdische Pfingstfest stattfindet. Deshalb wollte er unbedingt in Jerusalem sein. Und deshalb hat er nicht diesen Abstecher nach Ephesus gemacht, weil der war da ja 3 Jahre und da sind viele Beziehungen entstanden. Und wenn Paulus nach Ephesus kommt, die würden ihn nicht loslassen. Also die würden ihn die ganze Zeit noch festhalten und viele Fragen und Gespräche und Besuche und. Und deshalb hat er gesagt, nee, ich reise da vorbei, aber er hat sich eines nicht nehmen lassen. Er wollte unbedingt die Ältesten der Gemeinde in Ephesus, die wollte er unbedingt nochmal besuchen. Die wollte er unbedingt nochmal sprechen. Und dann hat er Gesandte gesandt, die nach Ephesus gezogen sind. Die haben die Ältesten dort gerufen und die Ältesten sind dann nach Milet gekommen. Und dort an diesem Hafen in Milet, am Strand von Milet, da redet jetzt Paulus zu den Ältesten. Und hält eine wirklich herzzerreißende Predigt an sie. Weil er ganz genau wusste, ich werde diese Brüder nie wiedersehen. Und er wusste ganz genau, es werden große Schwierigkeiten auf die Gemeinde in Ephesus kommen. Das wusste er. Und er war tief ergriffen davon. Und er wollte unbedingt diese Brüder nochmal stärken in ihren Glauben und sie auch vorbereiten auf das, was kommt. Und bei dieser Predigt bzw. bei dieser Rede, da sind wir jetzt stehen geblieben, da werden wir auch heute weitermachen. Wir werden nicht komplett durchgehen, aber da werden wir heute nochmal unseren Schwerpunkt setzen. Und ich schlage vor, dass wir nochmal die gesamte Rede uns vor Augen führen. Also das ist Apostelgeschichte 20 ab Vers 17 bis Vers 38. Das ist die gesamte Rede von Paulus an die Ältesten von Ephesus. Darf ich jemanden bitten, diese Rede einmal als Ganzes vorzulesen? Okay, danke schön, Aileen, auch wenn gezwungenermaßen, aber vielen Dank.
Als wir in Milet anlegten, schickte er jedoch einen Boten zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und bat sie, zu ihm zu kommen. Als sie da waren, sagte er, ihr wisst, dass ich seit dem Tag, als ich die Provinz Asien betrat, bis heute in aller Bescheidenheit und sogar mit Tränen den Auftrag des Herrn erfüllt habe. Ich habe die Belastungen ertragen, die mir die Anschläge der Juden zugefügt haben. Trotzdem habe ich euch immer die Wahrheit gelehrt, sei es in der Öffentlichkeit oder bei euch zu Hause. Ich habe immer nur eine einzige Botschaft für Juden wie für Griechen gehabt, dass die Menschen sich unbedingt von der Sünde abwenden und zu Gott umkehren müssen und dass sie glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Nun gehe ich nach Jerusalem, unwiderstehlich, gezogen vom Heiligen Geist, ohne genau zu wissen, was mich dort erwartet. Obwohl der Heilige Geist mir in jeder Stadt gesagt hat, dass mich Gefangenschaft und Leid erwarten. Doch mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Ich weiß, dass keiner von euch, den ich das Reich Gottes verkündet habe, mich je wiedersehen wird. Ich kann euch offen sagen, dass ich meine Aufgabe treu erfüllt habe. Niemand kann es mir zur Last legen, wenn er verloren geht. Denn ich habe mich nicht gescheut, euch den Plan, den Gott mit euch verfolgt, zu erklären. Und nun seht euch vor. Achtet darauf, die Herde Gottes, seine Gemeinde, die er durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat, zu hüten und zu betreuen, über die der Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat. Ich weiß genau, dass sich nach meinem Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe unter euch mischen und die Herde nicht verschonen werden. Ja, selbst einige von euch werden die Wahrheit verdrehen, um eine eigene Anhängerschaft an sich zu binden. Seid wachsam. Denkt an die 3 Jahre, die ich bei euch gewesen bin, wie ich Tag und Nacht über euch gewacht und mich unter Tränen um euch gesorgt habe. Und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, seiner Botschaft, die euch ermutigen und euch ein Erbe geben kann, gemeinsam mit allen, die er für sich ausgesondert hat. Nie habe ich von jemandem Geld oder Kleider verlangt. Ihr wisst, dass ich mit meinen eigenen Händen gearbeitet habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und auch meine Begleiter zu versorgen. Stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen könnt. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Als er zu Ende geredet hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen. Sie weinten laut, als sie ihn zum Abschied umarmten und küssten. Am meisten aber waren sie darüber traurig, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann begleiteten sie ihn zum Schiff hinunter.
Vielen Dank fürs Vorlesen, Aileen. Ja, das ist der Text, das ist die Rede von Paulus an die Ältesten in Ephesus. Ich hatte es auch beim letzten Mal gesagt, aus meiner Sicht ist das einer der, ich würde sagen, gehaltsreichsten Texte in der Apostelgeschichte. Also da steckt sehr, sehr viel drin. Und wir haben letztes Mal schon angefangen und wir werden dieses Mal weitermachen und wir werden nächstes Mal und vielleicht auch noch übernächstes Mal uns mit dieser Rede beschäftigen, weil mir es wichtig ist, dass wir wirklich in die Tiefe gehen bei dieser Rede. Und es ist eines der wichtigsten Texte für Älteste und insgesamt für Leiter, ganz klar. Aber, und das ist mir auch wichtig, die wenigsten von uns hier sind Älteste einer Gemeinde, aber wir sollten uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, okay, dieser Text, der gilt jetzt nur den Ältesten der Gemeinde, mir hat er nichts zu sagen, sondern natürlich gilt ja jeden Einzelnen von uns. Und es ist wichtig, dass wir alle daraus etwas rausziehen und mitnehmen, auch für unser Leben und auch reflektieren, wo stehe ich an dem oder an jenem Punkt. Das ist natürlich ein Text für jeden Einzelnen von uns. Und den Text hatte ich gegliedert, und zwar folgendermaßen, und zwar in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und Abschluss, Vers 17 bis Vers 21, das ist so die Vergangenheit. Paulus hält nochmal einen Rückblick über sein Dienstleben und macht den Ältesten klar, wie sehr er sich eingesetzt hat für das Reich Gottes. Dann Vers 22 bis Vers 27, das wird heute so der Schwerpunkt sein. Da geht es um die Gegenwart. Paulus leitet ein in Vers 22 und sagt, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist. Also jetzt spricht er über die Gegenwart, über das, was ihn erwartet. Und dann spricht er auch über die Zukunft und macht den Ältesten deutlich, auf euch kommen schwere Zeiten zu. Es werden räuberische Wölfe kommen, sogar aus eurer eigenen Mitte, und werden versuchen, die Gemeinde zu zerfleischen und zu zerreißen und zu verführen. Und dann die letzten Verse, also Vers 36 bis Vers 38, da ist es dann der Abschluss, dieses Herzzerreißende, wie sie weinen, diese gestandenen Männer weinen zutiefst, weil sie wissen, sie werden sich nicht wiedersehen hier auf Erden. So, das ist so ganz grob die Gliederung. Und wir haben uns mit Vers 17 bis Vers 20 beim letzten Mal schon beschäftigt. Weil es jetzt schon länger her ist, dachte ich mir, wir gehen das Ganze nochmal so im Schnellflug durch. Und ich habe das Ganze ja so gegliedert, dass ich Merkmale darüber geschrieben habe. Es ist eine ganze Menge an Merkmalen, die wir hier rausnehmen können für Älteste, für Leiter, für Bereichsleiter auch in der Gemeinde, aber natürlich für jeden einzelnen Christen. Und die ersten 7 Merkmale, die hatten wir uns schon letztes Mal angeschaut. Wie gesagt, da bretter ich jetzt einmal kurz drüber. Und zwar das erste Merkmal, die Teamarbeit. Von Milet aber sandte er, also Paulus, nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und das hatte ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt, Älteste werden immer in der Mehrzahl im Neuen Testament genannt. Nie in der Einzahl. Immer in der Mehrzahl, also immer im Plural. Das macht deutlich, Gott hat sich Leiterschaft, geistliche Leiterschaft, immer im Team gedacht. Nie, dass da einer steht und jetzt die Gemeinde anleitet und das ist jetzt derjenige, der das Sagen hat, sondern immer im Team, um sich gegenseitig zu ergänzen und sich zu unterstützen. Und das ist mir auch ganz wichtig, auch hier für uns als Gemeinde Neues Leben, dass die Gemeinde nicht Peter als alleinigen Leiter sieht und auch nicht mich als alleinigen Leiter sieht. Der Gedanke kann ganz schnell aufkommen, nur weil ich hauptamtlich bin und Peter ehrenamtlich, dass Arthur der Leiter ist und Peter dann sein Gehilfe oder vielleicht dann irgendwie nur unterstützend wirkt. Nein, Peter und ich, wir tragen die gleiche Verantwortung und wir sind auf dem gleichen auf der gleichen Ebene und sind beides Pastoren. Pastoren bedeutet ja so viel wie Hirte. Wir sind beides Älteste und es gibt nicht da eine Rangordnung, dass ich jetzt die Hauptverantwortung trage und Peter mich in irgendeiner Art und Weise nur unterstützt oder so, sondern die Bibel macht deutlich, Älteste sind auf einer Ebene und tragen die Verantwortung gemeinsam auf mehreren Schultern. Deshalb Leiterschaft, biblische Leiterschaft ist immer Teamarbeit. Das zweite Merkmal, die Beständigkeit von Paulus. Er schreibt oder er sagt, und als sie zu ihm gekommen waren, also die Ältesten von Ephesus, sprach jetzt Paulus zu ihnen und jetzt beginnt die Rede. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, also diese Provinz Asia, diese römische Provinz, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Und wir wissen, über was für einen Zeitraum Paulus hier spricht, nämlich Vers 31, wir haben es gerade eben gelesen. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Also das ist das Kennzeichen von Paulus, diese Beständigkeit, die Gott erwartet von einem geistlichen Leiter, diese Beständigkeit in seinem Dienst, in seiner Aufgabe, die er hat, diese Treue, wie Paulus sie hatte. Dann auch die Dienstbereitschaft, auch das hatten wir beim letzten Mal. Paulus sagt, dass ich dem Herrn diente. Das ist sowieso ein herausragendes Kennzeichen von Paulus, der sich als Sklave Jesu Christi gesehen hat, als Knecht Gottes. So stellt er sich ja immer wieder in seinen Briefen vor. Und er macht deutlich, ich bin der Sklave. Und da ist mein Herr und ich diene meinem Herrn und ich stelle mich ihm komplett zur Verfügung mit Haut und Haaren. Ich diene ihm. Und seine Einstellung, seine Dienstbereitschaft war verbunden mit Demut. Er sagte, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut. Also Paulus, dem war es bewusst, dass er jetzt nicht einfach sich als den Leiter gesehen hat, und Gott, er braucht jetzt unbedingt Paulus und wenn Paulus nicht da ist, dann funktioniert es nicht, sondern er hatte eine demütige Einstellung. Er wusste, es ist eine Ehre, Gott zu dienen. Es ist Gnade, Gott zu dienen, auch in der Leiterschaft. Und er nahm sich nicht wichtiger, als er war. Er war auch nur ein Mensch. Und es ist Gnade, wenn Gott uns gebraucht. Aber Gott braucht uns nicht. Gott brauchte auch nicht einen Paulus. Er hat ihn gebraucht, aber er braucht ihn nicht. Er hätte auch jemand anderes nehmen können. Und genauso ist es auch bei dir und bei mir. Gott braucht uns ja nicht, um sein Reich zu bauen. Aber er gebraucht uns. Es ist pure Gnade. Und diese Einstellung hatte Paulus an den Tag gelegt. Und diese Einstellung, die erwartet auch Gott von uns, dass wir uns nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Letzten Endes sind wir alles begnadete Sünder und sollten uns da nicht so wichtig nehmen. Dann, das gehört leider auch zur Leiterschaft dazu, die Probleme, davon könnte Paulus ein Lied singen, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Auch das gehört dazu, und ich hatte es euch letztes Mal gesagt, diese drei Worte, leiten heißt leiden. Wenn du dich entscheidest, etwas zu leiten, dann entscheidest du dich gleichzeitig zu leiden. Leiten hat immer etwas mit Leiden zu tun. Das hat Paulus so erlebt und ich kann das aus eigener Erfahrung nennen und ich gehe davon aus, jeder, der von euch schon mal in einer verantwortlichen Position war oder vielleicht ist, der weiß, das hat mit Leiden zu tun. Das gehört einfach dazu. Du kannst nur leiten, wenn du bereit bist zu leiden. Sonst funktioniert Leiterschaft nicht, auf jeden Fall nicht im Reich Gottes. Und bei Paulus, das werden wir auch heute noch mal sehen, war es auch ziemlich heftig. Er spricht hier von Widerständen, von Nachstellungen. Die Juden, die sind ihm ja teilweise richtig, die haben ihn ja richtig verfolgt. Denkt noch mal so an die Missionsreise, die erste Missionsreise. Die sind extra nach Derbe gekommen, um ihn zu steinigen. Die haben extra Kilometer auf sich genommen, um ihn dort zu steinigen. Oder denkt an die Juden in Thessalonich. Die hatten so einen Hass auf Paulus. Paulus musste fliehen nach Beröa. Und was machen die Juden? Die nehmen diesen kilometerlangen Weg auf sich und wollten unbedingt ihn auch dort verfolgen und einen Tumult anzetteln, sodass Paulus auch da fliehen musste. Also die ganze Zeit haben sie ihn nachgestellt und wollten ihn unbedingt zu Fall bringen. Widerstand gehört dazu. Ein Leiter muss immer wieder mit Widerstand rechnen. Häufig von außen, aber leider auch von innen. Das gehört auch dazu. Widerstand kommt nicht nur von außen, auch nicht in einer Gemeinde. Widerstand bei Leitern kommt nicht immer nur von außen. Das wäre ja das eine. Das ist etwas, ich sag mal, leichter zu ertragen. Aber leider wird man ja auch sehr häufig als Leiter auch innerhalb der Gemeinde immer wieder kritisiert und auch dort wird Widerstand geleistet und schnell hinterfragt und so weiter und so fort. Das gehört dazu. Ja, und das letzte Merkmal, das wir uns letztes Mal angeschaut haben, ein ganz zentrales Merkmal für geistliche Leiterschaft, die Lehre. Paulus sagt, und wie ich euch nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Also er ist öffentlich aufgetreten, aber auch im privaten Rahmen hat er immer wieder verkündigt und gelehrt. Und er untermauert das Ganze nochmal mit Vers 27, da werden wir auch heute nochmal kurz drüber nachdenken. Und zwar sagt er da, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss verkündigt. Biblische Leiterschaft hat immer etwas mit Lehre, mit Verkündigung zu tun, denn Leitung geschieht in der Bibel durch Lehre. Älteste leiten die Gemeinde durch Lehre, auch durch ihr Vorbild, 1. Petrus 5, aber vor allem durch die Lehre. Und deshalb muss auch ein Ältester lehren können. 1. Timotheus 3, Titus 1, wo steht, ein Ältester von seinen Qualifikationsmerkmalen, er muss fähig sein zu lehren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von biblischer Ältestenschaft, von biblischer Leiterschaft, dass ein Ältester lehren muss. Und Paulus, und dieser Vers fordert mich heraus, er sagt sogar, ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch als Älteste in Ephesus in diesen 3 Jahren, habe ich euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Was für eine Aussage, oder? Also wer kann das schon von sich behaupten, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen? Und wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, ja, was heißt das konkret für eine Gemeinde? Wie kann man dem am nächsten kommen? Wie kann man den ganzen Ratschluss Gottes in einer Gemeinde möglichst verkündigen? Wisst ihr noch, was wir so zusammengetragen haben? Ja, durch die Bibel? Genau, ganz genau. Das ist ein ganz zentrales Merkmal. Und deshalb setzen wir auch hier in der Gemeinde diesen Schwerpunkt, Auslegungspredigten zu halten. Wir haben nichts gegen Themenpredigten und es ist durchaus auch manchmal dran, eine Themenpredigt zu halten, wo es um ein Thema geht und das Thema beleuchtet man dann durch die verschiedensten Bibelstellen. Hatte ich ja letzte Woche beim Mitarbeitertreffen auch, wo wir uns über das Thema Taufe beschäftigt haben. Ne, da habe ich nicht einen Text genommen, sondern da habe ich das ganze Thema beleuchtet. Und das ist auch ab und zu mal dran, aber es sollte die Ausnahme sein. Sondern, und das ist uns viel wichtiger als Älteste hier in der Gemeinde, dass wir Vers für Vers durch einen Text gehen, Auslegungspredigten halten und auch durch biblische Bücher gehen, Malachi, Haggai oder auch andere biblische Bücher, so dass wir möglichst nah daran kommen und sagen können, ja, wir haben den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und nicht nur Lieblingsthemen. Manchmal ist das ja so, dass Prediger eher Lieblingsthemen hat. Und ja, ich würde auch viel lieber immer über die Liebe Gottes und die Gnade Gottes und so weiter predigen. Aber deshalb ist es so wichtig, Vers für Vers zu gehen. Auch im Hauskreis oder jetzt im Rahmen eines Bibel- und Gebetsabends. Ja, soweit zu dem Rückblick. Heute ein bisschen intensiver vom letzten Mal. Habt ihr dazu noch Ergänzungen, Gedanken? Und danach machen wir weiter mit den anderen Versen. Ja, ich meine, es gibt ja auch andere Formen, also es gibt ja auch die Form des Hauskreises. Ich weiß ja nicht dann, wie eine Gemeinde da organisiert ist, wenn jedes Gemeindemitglied auch in einem Hauskreis fest verankert ist und dort auch dann solide biblische Lehre weitergegeben wird, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Es muss nicht ausschlaggebend immer nur eine Bibelstunde sein, aber eine Bibelstunde kann durchaus helfen, da möglichst nah ranzukommen an den ganzen Ratschluss Gottes. Ja. 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 Schwierig dann. Ja, dann ist es auch schnell gefährlich so, weil dann kann man ganz schnell in den Gesprächen überall hin abdriften und alles Mögliche dann da rausnehmen. Ja. Natürlich, also das ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes, wie auch alle anderen Gaben, so gibt es auch die Gabe der Lehre. So. Nicht jeder kann lehren, das ist einfach so. Ja. Okay, soweit. Dann machen wir weiter mit den nächsten Merkmalen und sind noch in der Vergangenheit, also von der Gliederung noch in der Vergangenheit, denn noch ein Merkmal fehlt uns, das ist ganz eng verknüpft mit der Lehre, und zwar die Evangelisation. Paulus, er sagt ja, also nochmal Vers 20, er sagt, ich habe euch verkündigt und gelehrt öffentlich und in den Häusern und dann, Vers 21, indem ich Juden und Griechen, also Juden und Nichtjuden, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und hier wird nochmal deutlich, dass er auch vor allem seinen Schwerpunkt, seinen Fokus auf das Erreichen von Ungläubigen gesetzt hat. Paulus, er hat nicht nur in der Gemeinde zu Gläubigen gepredigt, das natürlich auch, er hat sie unterwiesen, aber er war auch ständig als Missionar unterwegs und hat zu Ungläubigen gepredigt, deshalb ja auch diese Missionsreisen und er hat evangelisiert, wo er nur konnte. Und das war auch der Schwerpunkt seines Dienstes, weil Gott diesen Auftrag ihm schon bei der Bekehrung gegeben hatte. Wenn wir nochmal zurückblättern in Apostelgeschichte 9, wo Paulus zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und da wird dann der Auftrag, den Gott an Paulus hatte, sehr deutlich. Apostelgeschichte 9, Vers 15, da spricht jetzt Jesus zu Ananias. Der sollte ja zu Paulus gehen, weil Paulus war blind und dann sollte er ihm die Hände auflegen und dann hat er sich auch noch taufen lassen. Aber in Vers 15, da steht dann, aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Das war der Auftrag von Paulus, also von Jesus an Paulus, er sollte das Evangelium tragen zu Juden, zu Heiden, zu Personen in Leitungsfunktion, das war sein Auftrag. Und er hat diesen Auftrag ausgeführt. Und sein Schwerpunkt, seine Verkündigung war von zwei Eigenschaften geprägt, nämlich die Buße, der Aufruf zur Buße, auch den finden wir immer wieder in der Apostelgeschichte, und dann auch den Glauben. Also er hat die Menschen immer wieder aufgefordert, tut Buße. Buße heißt Umkehr, Sinnesänderung. Ich war unterwegs ohne Gott und ich tue Buße, ich kehre um und gehe jetzt ein Leben und folge jetzt Jesus nach und bin jetzt auf dem schmalen Weg. Ne? Vom breiten Weg auf den schmalen Weg bin ich jetzt unterwegs. Und er hat die Menschen auch aufgerufen, zu glauben an Jesus Christus, also ihr Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen und sich völlig und ganz Jesus Christus hinzuzuwenden und Jesus nachzufolgen. Und das ist auch wieder wichtig für geistliche Leiterschaft. Ein Leiter darf nicht nur die Gläubigen im Blick haben. Natürlich auch, das ist absolut auch verantwortlich für Älteste. Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 17 sagt ja, dass die Ältesten einmal Rechenschaft ablegen müssen vor Gott über die Seelen, die Gott ihnen anvertraut hat. Deshalb, natürlich braucht es diesen Schwerpunkt gegenüber den Gläubigen. Aber, und das ist ganz wichtig, ein Leiter muss auch die Ungläubigen im Blick haben. Und wir wollen ja auch Außenstehende mit dem Evangelium erreichen. Und deshalb müssen wir auch immer den Blick nach außen haben. Beides muss immer in einem gesunden Gleichgewicht sein. Einmal die Qualität und die Quantität. Eine Gemeinde muss qualitativ wachsen und eine Gemeinde muss quantitativ, also nach außen hin wachsen. Das finden wir zum Beispiel, da müssen wir gar nicht weit blättern, Apostelgeschichte 19. Es geht um diese Gemeinde in Ephesus, wo die Ältesten Verantwortung trugen. Und da finden wir genau diese beiden Wachstumsrichtungen. Einmal die Qualität und die Quantität. Apostelgeschichte 19, Vers 17. Also Paulus ist dort und verkündet das Evangelium in Ephesus. Und dann steht da, das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gepriesen. Ja, das ist die Qualität. Eine Gemeinde wächst in der Ehrfurcht Gottes. Wenn eine Gemeinde wächst in der Ehrfurcht Gottes, dann ist das Tiefgang, dann ist das gut. Dann wächst eine Gemeinde in der Qualität, in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Das ist das eine. Aber dann auch die Quantität, nämlich Vers 20 in Apostelgeschichte 19, wo steht, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Ne? Gottes Wort breitet sich mächtig aus, Menschen kommen, werden hinzugefügt zur Gemeinde, Außenstehende werden erreicht mit dem Evangelium. Und deshalb braucht es immer beide Blickrichtungen. In die Gemeinde muss gestärkt werden, Jüngerschaft muss vorangetrieben werden, aber auch in die Welt, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das dürfen wir als Gemeinde nie aus dem Blick verlieren. Wir dürfen uns hier nicht schön warm einrichten und sagen, hier, wir haben ein tolles Gemeinde, Hauptsache es geht uns gut und wir brauchen jetzt auch nicht mehr wachsen, weil wir sind gut gefüllt, sondern es geht immer darum, nach außen hin Außenstehende zu erreichen. Und deshalb unterstützen wir zum Beispiel Missionare durch Gebet, durch Finanzen und, das ist mein Gebet und ich hoffe, ihr klingt euch damit ein, auch heute Abend möchte ich dazu aufrufen, dass Gott hier aus unserer Gemeinde auch wieder Missionare aussendet und wir diesen Blick nach außen hin wieder haben und auch Menschen aussenden in die Mission, hier in Deutschland, aber auch gerne darüber hinaus, über die Landesgrenze hinaus. Also Leiterschaft erfordert Evangelisation, ganz wichtig. Jetzt kommen wir zur Gegenwart. Und das ist das neunte Kennzeichen von geistlich gesunder Leiterschaft, nämlich Gehorsam. Also Paulus leitet jetzt ein und siehe, oder man könnte auch übersetzen, und nun, ne, jetzt geht es um die Gegenwart, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Der Gehorsam. Gebunden im Geist. Was bedeutet das? Nun, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er unterstreicht immer wieder das Wirken des Heiligen Geistes. wie Gott durch seinen Geist sein Reich baut. Ne, zum Beispiel, dass der Geist Kraft gibt. Apostelgeschichte, ich glaube, 1, Vers 7, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Er meinte das Pfingstereignis. Oder der Geist sendet aus. Apostelgeschichte 13, die Gemeinde fastet und betet und dann redet der Heilige Geist und sagt, sendet mir Paulus und Barnabas aus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Der Geist Gottes wirkt und redet. Oder auch der Geist leitet. Denkt nochmal an die zweite Missionsreise, Apostelgeschichte 16. Ich lese euch mal Vers 6 und 7. Wo der Heilige Geist auch geleitet hat. Nämlich, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Und dann, als sie nach Mysien kamen und versuchten, sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Merkt ihr? Der Heilige Geist ist da die ganze Zeit am Wirken. Er hat ihnen deutlich gemacht, hier nicht lang, da nicht lang, hier wieder lang, da nicht lang. Und dann diese Vision von diesem mazedonischen Mann, komm herüber und helf uns. Also der Heilige Geist ist in der Apostelgeschichte die ganze Zeit am Wirken. Paulus hatte eine tiefe Verbundenheit zum Heiligen Geist. Eine ganz, ganz tiefe Beziehung, eine Verbundenheit zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja auch eine Person. Und jetzt sagt er auch, liebe Brüder, ich kann gar nicht anders. Ich bin gebunden im Geist. Damit meint er, der Heilige Geist hat mir das klar gemacht. Meine Aufgabe, mein Weg, mein Ziel ist Jerusalem. Es geht nicht anders. So gerne ich auch hier bleiben wollen würde, es geht nicht mehr. Der Heilige Geist hat mir das klar gemacht. Und wenn der Heilige Geist einem Paulus etwas klar gemacht hat, dann ist er diesen Weg gegangen. Obwohl er ganz genau wusste, dass auf ihn Leid wartet. Er sagt ja hier, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, aber ein bisschen hat ihm der Heilige Geist schon offenbart, nämlich dass sehr viel Leid auf ihn kommt. Und auch hier ganz wichtig, dass wir da auf die Stimme, auf das Leiten des Heiligen Geistes immer wieder auch hören und dann auch Gehorsam leisten. Dass wir uns wirklich binden lassen vom Heiligen Geist. Mein Schulleiter auf der Bibelschule, wo ich war, der hat immer gesagt, stur in der Spur. Ne, das war so, er war auch immer so ein Sturkopf und so. Aber stur in der Spur, damit meinte er, wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann sei stur in der Spur und lass dich davon nicht abbringen, dann mach diesen Dienst. Und genauso ist das hier bei Paulus auch. Er ist gebunden im Heiligen Geist. Er wusste, der Heilige Geist hat mir diesen Auftrag gegeben, ich muss gehorsam sein. Also ein Leiter muss gehorchen. Ein Leiter ist nicht immer nur jemand, der Aufgaben verteilt, sondern er führt auch Aufträge aus, nämlich von dem Oberhirten Jesus Christus. Jesus Christus, er wird ja als Oberhirte bezeichnet in 1. Petrus 5,4. Da ist er der Oberhirte. Da geht es auch um die Ältesten. Und Petrus sagt dann den Christen, aber wir haben einen Oberhirten, nämlich Jesus Christus. Und Paulus ist diesen Oberhirten gehorsam. Habt ihr dazu noch Gedanken, bevor wir weitermachen mit dem 10. Merkmal? Alles klar soweit? Okay, sonst gerne auch unterbrechen oder melden. Kommen wir zum 10. Merkmal von geistlicher Leiterschaft, nämlich die Leidensbereitschaft. Wir hatten das auch gerade schon und hier wird es auch nochmal deutlich. Also Paulus sagt jetzt hier im Vers 22, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird in Jerusalem, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Also Paulus, er macht hier deutlich, wie wird nicht beschrieben, aber auf jeden Fall hat der Heilige Geist ihm das von Ort zu Ort immer wieder klar gemacht. Vielleicht sind Menschen auf ihn zugekommen und haben gesagt, Paulus, ich habe ein Wort für dich und du musst nach Jerusalem, da hat Gott einen Auftrag für dich. Oder der Heilige Geist hat es ihm selber immer wieder auch eingegeben von Ort zu Ort. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall hat der Heilige Geist ihm Zeugnis gegeben von Ort zu Ort und hat dem Paulus deutlich gemacht, du musst nach Jerusalem. Aber auch in Jerusalem, da wartet nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da warten auf dich Fesseln. Also du wirst gefangen genommen und auf dich warten große Bedrängnisse auf dich wartet, Verfolgung. Er wusste, ich muss nach Jerusalem. Der Heilige Geist hat mich dazu beauftragt und auf mich wartet Gefangenschaft und Verfolgung, Schläge und Folter, aber er ließ sich davon nicht abbringen. Das wird auch sehr deutlich, wenn wir ein bisschen weiter blättern, Apostelgeschichte 21. Paulus ist schon auf dem Weg Richtung Jerusalem und dann steht in Vers 10 und Vers 11, als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus, band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, also Paulus, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Ne? Nochmal, der Heilige Geist spricht ganz klar durch den Propheten Agabus. Und dann die Reaktion, als wir aber dies hörten, also die Mitarbeiter von Paulus, sein Anhang, baten sowohl wir, also auch Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Ne? Die hielten ihn ab und sagten, Paulus, geh da nicht hin. Du wirst gefangen genommen werden. Du kannst dann nicht mehr so vollmächtig dienen, wie du es gemacht hast. Und jetzt, Paulus, Vers 13, aber Paulus antwortete, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Das ist Paulus. Er ist absolut gehorsam und er ist durch und durch leidensbereit für die Sache des Herrn, für das Reich Gottes. Er ist bereit zu leiden. Er sagt nicht, nein, das mache ich nicht, die Kosten sind mir zu hoch. Und ich glaube, also ich kann mir davon eine riesengroße Scheibe abschneiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da darf Gott noch an mir noch sehr, sehr wirken. Ganz bestimmt hatte er auch Angst und Sorgen. Paulus war ein Mann wie du und ich, Mensch wie du und ich, aber trotzdem, er wusste Bescheid, das ist mein Auftrag und er ist bereit zu leiden. Das nächste Merkmal, Merkmal Nummer 11, die Selbstlosigkeit. Und auch hier, Paulus fasziniert mich umso mehr, Vers 24, erstmal nur der erste Teil. Aber auf das alles, also auf diese Fesseln und auf diese Bedrängnisse, sagt Paulus, nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Und hier wird die Selbstlosigkeit von Paulus kommt klar zum Ausdruck. Hier wird seine Dienstbereitschaft klar auf den Punkt gebracht. Man könnte auch übersetzen, Elberfelder übersetzt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Mit anderen Worten, jetzt mit meinen eigenen Worten, Paulus sagt hier, mein Leben ist zweitrangig, mein Leben ist mir egal, mein Leben ist nicht wichtig. Es geht um etwas Größeres, es geht um den Auftrag Gottes, es geht um Jesus Christus, es geht um die Nachfolge Jesu. Das ist größer als mein Leben. Und der ist absolut selbstlos und er stellt seine eigenen Interessen hinten an, auch sein Wohlergeben, sein Leben, seine Gesundheit, seine Sicherheit, das stellt er alles hinten an und sagt, mein Leben ist mir selbst auch nicht teuer. Ich nehme auf das alles keine Rücksicht. Das ist mein Auftrag, das ist meine Berufung und ich gehe diesen Weg. Absolut selbstlos. Jesus drückt es so aus, Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, und genau das macht ja Paulus, er verliert sein Leben um Gottes Willen, um Jesu Willen, der wird es finden. Und genau das hat Paulus gemacht, hat sein Leben verliert, um es dann zu finden. Also ein Leiter darf kein Egoist sein, denn Leiterschaft erfordert Selbstlosigkeit. Und diese Worte von Paulus an die Ältesten in Ephesus, Vers 24a, die beeindrucken mich zutiefst. Also das kann ich euch sagen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Ich nehme auf mein Leben keine Rücksicht. Ganz häufig ist mein Leben mir doch sehr, sehr, sehr viel wert. Und Paulus ist da so weit. Ja, natürlich. Das klar. Ja, das nur. Ja. Natürlich, das kann man jetzt nicht einfach nur alles eins zu eins übertragen. Paulus war da alleine und natürlich hat man eine Verantwortung gegenüber seinem Ehepartner und auch Familie. Aber trotzdem diese Grundeinstellung der Selbstlosigkeit und der Bereitschaft zu leiden und das kostet es, was es wolle, das erfordert uns von uns. Ja. Ja, absolut. Ja, ist ein sehr gutes Beispiel von Abraham mit der Opferung seines Sohnes Isaak. Ja, das ist die Selbstlosigkeit von Paulus. Ein bisschen Zeit haben wir, also gehen wir noch weiter zum 12. Merkmal. Jetzt kommt der zweite Teil von Vers 24. Und zwar sagt Paulus hier, also mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Und dann, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden, also er freut sich sogar dabei noch, wegen dem Ziel, was er hat, zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus, er hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Sein Ziel war es, diesen Lauf, diesen Auftrag, den er hatte als Nachfolger Jesu, diesen Lauf zu vollenden. Ihm war es wichtig, nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe jetzt Missionsreise 1, Missionsreise 2, Missionsreise 3 habe ich fast fertig. Ich bleibe jetzt einfach in Ephesus. Da geht es mir so gut und ich werde hier auch gebraucht und ich kann hier verkündigen und ich kann hier ganz viel bewirken. Und gut, ich habe diesen Auftrag, aber Gott wird mir schon gnädig sein und vergeben. Nein, sein Ziel, sein Fokus, seine Zielausrichtung ist, ich will diesen Auftrag, den ich von Gott bekommen habe, diesen Lauf, den will ich vollenden. Ich will nicht nur einen guten Anfang haben, sondern ich möchte das Ganze auch gut beenden. Und Jesus, das hatte ich ja schon gesagt, hatte ihn berufen, das Evangelium zu verkünden, vor allem unter den Heiden. Deshalb wird er ja auch Apostel der Heiden genannt. Und er wollte diesen Auftrag bis zu seinem letzten Atemzug erreichen. Und er kannte seinen Auftrag. Er wusste, was seine Aufgabe ist. Und das auch wieder die Übertragung von diesem Text auch auf uns. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte, die ich mir mitgeben möchte, ist, kennst du deinen Auftrag? Weißt du um deine Aufgabe, die du von dem Herrn bekommen hast, im Bau seines Reiches. Das ist wichtig, damit wir uns überhaupt fokussieren können, damit wir überhaupt ein Ziel haben. Wissen wir, was Jesus von uns ganz persönlich erwartet? Es gibt ja allgemeine Aufträge in der Bibel, gar keine Frage. Wir alle haben den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, also den Missionsbefehl, das ist ein allgemeiner Auftrag. Oder sich um Bedürftige zu kümmern, das ist ein allgemeiner Auftrag, den die Bibel uns gibt als Christen. Wir alle haben diesen Auftrag, von unserem Überfluss, den wir haben, an andere weiterzugeben. Das sind alles allgemeine Aufträge. Aber es gibt natürlich auch ganz persönliche, konkrete Aufgaben, die Gott jeden Einzelnen von uns mit auf den Weg gibt, die wir auszufüllen haben. Und daher auch die Frage, was ist deine Gabe und damit verbunden deine Aufgabe? Gottes Wort sagt, der Geist Gottes gibt jeden eine Gabe, mindestens eine hat jeder von uns, 1. Korinther Kapitel 12, und damit verbunden auch eine Aufgabe. Wir alle haben Gaben und damit verbunden auch Aufgaben, Verantwortungen, die wir auszuführen haben. Und deshalb ist es so wichtig, dann die Gabe zu kennen, die Aufgabe zu kennen und diese dann einzusetzen. Und natürlich auch innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb deiner Ehe oder auch deiner Familie. Und ich finde es so schön, wie Paulus dann ganz am Ende seines Lebens im 2. Timotheusbrief, das ist ja sein letzter Brief, den wir im Neuen Testament haben, am Ende seines Lebens, und das, er wusste, er wird bald von dieser Erde gehen. Er ist in der Gefangenschaft und schreibt noch Timotheus, seinem engsten Mitarbeiter, einen Brief. Und dann schreibt Paulus ganz am Ende seines Lebens: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Merkt ihr, hier sagt er noch, das ist mein Ziel. Ich möchte meinen Lauf mit Freuden vollenden. Ich möchte diesen Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen. Ich möchte diesen Lauf vollenden. Und Paulus kann am Ende seines Lebens sagen, Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Wohl dem, der das am Ende seines Lebens sagen kann. Also ich wünsche das jeden Einzelnen hier unter uns, ich wünsche es auch mir, dass ich am Ende meines Lebens wirklich sagen kann, ja, ich habe den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, den habe ich ausgeführt. Dazu noch etwas, bevor wir dann noch, ich denke, das letzte Merkmal, noch ein Merkmal, denke ich, schaffen wir noch, vielleicht auch zwei. Gehen wir weiter. Das 13. Merkmal von geistlicher Leiterschaft, die Einsamkeit. Das habe ich abgeleitet von Vers 25 und auch Vers 38. Und zwar, Paulus sagt jetzt, und nun, er sagt das zu den Ältesten in Ephesus, und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Und dann, Vers 38, ganz am Ende, die Ältesten sind zutiefst traurig, sie haben bitterlich geweint. Und dann steht da in Vers 38, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Einsamkeit, Trennungen, das gehört zur geistlichen Leiterschaft, gehört das dazu. Jeder, der Leitungserfahrung hat, der wird mich darin bestätigen und ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, ein Leiter ist oft einsam. Das ist so. Auch wenn er umgeben ist von vielen Menschen und trotzdem ist er innerlich sehr häufig einsam, weil er sich nicht verstanden fühlt oder er muss Trennungen hinnehmen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ist ein Leiter ständig mit Trennungen konfrontiert. Ganz praktisch, man setzt sich ein, als Leiter setzt man sich ja ein für andere und für seine Mitarbeiter und investiert in die Mitarbeiter und nimmt sich Zeit für die Mitarbeiter und versucht, ja, möglichst viel in die Mitarbeiter reinzugeben. Und dann, aus was für Gründen auch immer, kommt es aber zur Trennung. Der Mitarbeiter geht, verabschiedet sich. Das kann ein ganz praktischer Grund sein. Ich sage mal Umzug oder der Ruf in die Mission oder Tod, dass jemand von dieser Erde geht. Das können aber auch ganz traurige Gründe sein, wie zum Beispiel, er fällt in Sünde und du musst Gemeindezucht ausüben über diese Person, muss diese Person ausschließen aus der Gemeinde. Es kommt zu einer Trennung. Und so gäbe es noch andere Beispiele. Und Paulus, er wusste auch hier wieder, es kommt zu einem Trennungsschmerz. Und Trennung, das tut weh. Und Paulus kannte diesen Schmerz zutiefst. Ganz am Ende seines Lebens auch, ebenfalls im 2. Timotheusbrief, da schreibt Paulus zu Titus und sagt, ich lese mal ein paar Verse vor, da sagt er zum Beispiel im Gefängnis, 2. Timotheus 4, Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Ein ganz enger Mitarbeiter von Paulus, den Paulus so sehr geschätzt hat, wo er so sehr investiert hat, und jetzt verlässt der Demas ihn, weil er die Welt liebgewonnen hat. 4, Vers 10. Und dann aber auch noch Vers 16 und 17, ebenfalls in Kapitel 4 im 2. Timotheusbrief, wo er sagt, bei meiner ersten Verteidigung, also da geht es um eine Gerichtsverhandlung, stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Und dann sagt er, es werde ihnen nicht angerechnet. Er vergibt ihnen und bittet, dass Gott ihnen diese Sünde nicht anrechnet, dass sie ihn alle verlassen haben. Und dann sagt er aber dann etwas Ermutigendes, nämlich Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Das gehört auch zur geistlichen Leiterschaft dazu. Und Paulus kannte diesen Trennungsschmerz. Hier unter den Ältesten Ephesus, aber auch ganz persönlich in seinem Leben, in seinem Dienstleben für den Herrn. Die Einsamkeit, auch das gehört zur Leiterschaft dazu. Ein Leiter ist oft einsam, das ist so. Und noch das letzte Merkmal für heute Abend, und zwar das reine Gewissen. Auch das gehört zur geistlichen, gesunden Leiterschaft dazu. Paulus sagt jetzt, Vers 26 und 27, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Vers 27 hatten wir ja schon beim letzten Mal. Also Paulus erwähnt hier, ich habe ein reines Gewissen vor euch, das bezeuge ich. Seine Aufgabe, das hatten wir ja gesehen, war ja das Lehren, das Predigen, die Weitergabe des Evangeliums. Und er sagt hier, ich habe diesen Auftrag komplett ausgeführt. Und natürlich ist jetzt diese Redewendung, diese Worte, die Paulus hier benutzt, komisch. Er sagt nämlich, ich bezeuge euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Was meint Paulus damit? Um das zu verstehen, müssen wir jetzt ganz kurz noch ins Alte Testament, und zwar in den Propheten Hesekiel. Im Propheten Hesekiel, Kapitel 3, da spricht jetzt Gott zu dem Propheten Hesekiel. Und er sagt zu dem Propheten Hesekiel, er nennt ihn Menschensohn, das kommt sehr häufig im Propheten Hesekiel vor. Er meint damit Hesekiel. Ne? Also Gott spricht jetzt zu Hesekiel und sagt, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel, also für das Volk Israel. Das ist seine Aufgabe. Wenn du aus meinem Mund, also aus Gottes Mund, ein Wort gehört hast, so sollst du sie, also das Volk Israel, in meinem Auftrag warnen. Das ist die Aufgabe Gottes. Wenn Hesekiel ein Wort Gottes bekommt, dann muss Hesekiel das Volk warnen. Jetzt, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, weil dieser Mensch gottlos ist, und du warnst ihn nicht, Hesekiel, und sagst diesem Menschen das nicht, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Weg zu warnen und ihm am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Wenn der Gottlose gottlos gelebt hat, wird er aufgrund seiner Sünde wird er sterben. Und jetzt kommt's. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Das sagt Gott dem Hesekiel. Er sagt, du hast einen Auftrag, du bist Prophet. Und wenn ich dir was zu sagen habe, du sollst jetzt das Volk Israel warnen, du sollst einem Gottlosen sagen, du musst gewisslich sterben, dann ist das deine Aufgabe, Hesekiel. Wenn du das nicht tust, werde ich von dir Rechenschaft fordern. Und genau das gebraucht jetzt Paulus aus meiner Sicht, nach meiner Erkenntnis, und sagt, liebe Brüder aus Ephesus, liebe Ältesten, ich bezeuge euch am heutigen Tag, ich bin rein von aller Blut. Ich habe meinen Auftrag ausgefüllt. Den Auftrag, den ich von Gott bekommen habe, den Menschen das Evangelium zu verkünden, das habe ich getan. Und deshalb habe ich ein reines Gewissen, Gott wird von mir nicht das Blut fordern.